Hallo und herzlich willkommen bei Meine Tage mit Natascha El-Kasri und
Mandana Naderian.
Willkommen zu, na Mandana, welcher Zyklus ist es?
Sehr witzig. 145. Sehr witzig. Sehr,
hast du es auch so witzig abgespeichert?
Sehr witzig.
Sehr witzig.
Und wenn wir schon mal dabei sind bei witzig, du als Autistenmaus hast mich ja eben quasi permanent sekündlich angefunkt, warum ich nicht am Platz sitze zur Aufzeichnung und ich immer wieder um 2 Minuten gebeten habe. Kann ich dir kurz erklären, warum? Weil mein kleiner Sohn doch das erste Mal im Fußballstadion war, Micha, wenn du Nappi da erzählt hat, der musste da mal, Pipi ist dann in die Büsche gegangen. Ich so, was? Ja, da ist dann irgendwas Braunes getreten. Ich so, bitte lass es nicht Hunde- oder Menschenkacker gewesen sein. Und er so, nee, glaube ich nicht. Auf jeden Fall, ist ja jetzt schon ein paar Stunden her, gehe ich auf den Weg zur Toilette, weil ich wollte mich noch hübsch machen für dich und die Aufzeichnung. Dachte, ich habe genug Zeit, 2 Stunden, und sehe dann, dass da irgendwas Braunes an diesem Schuh ist und rieche dran und bin umgefallen. Es war natürlich Hundekacke. Habe erstmal alle Schramm stehen lassen, wusste aber, sie machen es nicht so ordentlich und habe dann mit der Zahnbürste, mit einer alten, alles weggeschrubbt. Und deshalb, liebe Natascha, sitze ich jetzt erst verspätet in Zyklus 145.
Also Kackgeschichten sind einfach Kacke, ne? beim Erzählen kannst du es schon riechen, wie eklig das ist. Wirklich. Es ist wirklich so eklig. Da weiß ich noch, da kam ich mal von irgendeinem geschäftlichen Ding nach Hause und ich komme rein und alle Teppiche weg. Und es sind meine arabischen, persischen Teppiche.
Natürlich,
meine.
Natürlich.
Ich so, what the fuck, wo sind meine Teppiche? Und die drei Herren der Schöpfung saßen da alle im Fernsehzimmer. Ja, und sagt eben, der Hund hat sich in Kacke gewälzt und ist dann mal wirklich schön über jeden Teppich und hat sich auch noch mal über jeden Teppich gewälzt. Und deswegen hatten die alle eingerollt und in den Partykeller getan. Also die Tür auf, Partykeller, dachtest du schon, auf jeden Fall. Es hat aber auch was Gutes, weil ich habe die natürlich weggebracht, ist ja klar.
Ja, klar.
Profi-Reinigung, also du kannst die selber schrubben, es geht bestimmt, aber du könntest im Leben ja nicht mehr barfuß da drüber laufen.
Man,
du
könntest ja 40 Liter Fibres drüber schütten, das wird ja nichts bringen.
Nee, alle zur Profireinigung. So, und am Ende dachte ich mir, du musst ja immer das Gute in der Scheißgeschichte sehen.
Natürlich.
Hier war das Gute. Ja, hier war das Gute. Sie sind endlich mal gereinigt worden, die Teppiche. Hätte ich ja sonst nie gemacht. Ich bin ja nicht bescheuert und schlepp Teppiche zur Reinigung.
Nee, und das ist aber das, was ich so an dir liebe, dass du selbst im Schlechtesten was Gutes siehst.
Ja.
Und genau so
ist
es. Ich denke, egal welche Situation dir widerfährt, solange du etwas Positives rausziehen kannst, selbst auf so einer bekackten Situation, denke ich, hast du den Schlüssel zum glücklichen Leben.
Ich bin der lebende Beweis für den Kack-Kalenderspruch, hat das Leben nur Zitronen für dich, mach halt Limonade draus.
Das Leben ist wie eine Pralinen-Schachtel. Du weißt nie, was drin ist. Das können wir mal machen.
C'est moi.
Können wir eine ganze Zyklus nur mit so Sprüchen-Bashing. Dass wir immer nur so wirklich eine Stunde von diesen Kalender-Abreißsprüchen, die ja viele, auch wahrscheinlich jetzt Amira Pocher, mit ihrem wunderhübschen neuen Spusi-Musi, Bijou, wahrscheinlich den ganzen Tag sich um die Ohren pfeffert. Weil da geht's ja
auch.
Da geht's ja auch schon.
Er ist ja ein Sprücheklopfer. Er ist ja, weiß ich nicht, du siehst nur Negatives, dann öffne dein Mindset
Kadilatu,
und das Positive wird kommen.
Das ist ein Motivationsträger, Trainer, allerdings muss man sagen, hat er sogar mal was studiert und der hat nämlich Ingenieurwissenschaften studiert und der hat sogar ein Diplom gemacht, hat dann im Wirtschaftswissenschaftsstudium dann nochmal zum Thema Motivationspsychologie, hat der dann nochmal abgeledert und das hat er ja jetzt offensichtlich richtig, würde ich sagen, professionalisiert. War überall schon bei diesen ganzen Sendungen, ich glaube The Voice oder ich will ein Superstar werden. Der war also in 1000 verschiedenen Programmen, der wollte unbedingt ins Fernsehen, genauso wie Amira. Die hat ja den Pocher kennengelernt über dieses Tinder, ne? Die ist ja aus Österreich eigentlich. Und die war schon in 1000 Sendungen. Ja, die war in irgendeiner 1000 Sendungen drin. Und da haben die eine Schnittmenge. Und das hat wohl Gottschalk gesagt, dass da 2 sind, die sich gefunden haben, die unbedingt ins Fernsehen wollten. Was ich allerdings lächerlich von Gottschalk finde, ist, dass er so abbäscht über Amira und sagt, dass der Pocher so ein Talent sei.
Oh weia, Poch. Also Gottschalk ist wirklich für mich auch wirklich der ist, ich weiß nicht, warum der noch die letzte Wetten, das machen darf. Und dann kommt wieder, hätte man ihm gesagt, ob er noch 3-4 macht, hätte er jetzt auch nicht Nein gesagt. Also im Klartext ist, das ZDF hat endlich gemerkt, mit dem kann man keine Show mehr machen.
Nein, der kann ja nichts mehr hören. Gut, Frank Elstner hat ja ein Auge blind, ein Ohr taub und der ist ja schlau. Ne? Aber der Gottschalk, der A, hört er ja nicht mehr und B, lesen konnte er ja schon, glaube ich, lange nicht mehr, weil diese Tafeln, die Redakteure immer schreiben musste, die im politisch unkorrekten Fernsehjargon früher Neger hießen, die kann er ja auch schon, ich glaube, seit 40 Jahren nicht mehr lesen. Hast du mal gesehen, wie der bei Wetten, dass er mal die Augen zukneift, um irgendwas auf diesen riesen Buchstaben sehen zu können?
Nee, also es wird peinlicher als die Präsidentenwahl in Amerika, ganz ehrlich. Also der Typ muss weg, der ist zu alt jetzt. Und der, die Hunzinger macht ja bei der letzten Show nicht mehr mit.
Weil die zu alt ist, der will die neue hier von ProSieben, dieses Häschen.
Ach, kriegt der einen neuen Sidekick?
Ich glaube ja, ich glaube, der wollte die nicht, weil die jetzt Oma ist.
Ich glaube, der macht das aber jetzt alleine und ich hoffe, sie wollte nicht mit so einem Arschloch nochmal auf Sendung gehen.
Ja, also das ist ja wirklich Sexismus perfektioniert. Weißt du, und dieses MeToo, dass da keiner mal was sagt, der hat ja nur so widerliche Bemerkungen gemacht.
Der hat nur so widerliche Bemerkungen gemacht und Olli Pocher in seinem Interview mit Frauke Ludewig auch. Also der hatte genau zum falschen Zeitpunkt hat er da ein Interview gegeben, weil er emotional noch überhaupt nicht so weit ist. Und natürlich packt er da auch so Sprüche, alle Frauen rufen ja wieder an, wenn sie Geld wollen. Also wo du echt nur denkst, ey, boah, wirklich.
Ja,
und der geht ja jetzt mit der Nummer auf Tour, ne? Also, ich bin mal gespannt, was er da alles auspackt über die, also.
Wirklich ja, doch, schlimm.
Wirklich.
Weil auch diese, der ist wie so ein kleines Hutzelmännchen, der ist ja damals bei Meiser, dazu kommen wir später, zu What Moved Me Most. Ist er ja bei Hans Meiser entdeckt worden. Er hat ja da so einen Wettbewerb gewonnen. Und man muss aber auch ganz klar sagen, diese Sprüche von dem fand ich immer schon schlecht. Sein Britney Spears-Double mit seinem fetten Bauch oben ohne und unten ohne fand ich auch öde. Und dass er jetzt sagt, er hätte immer gedacht, beim Cheat Day würde Amira ungesundes Essen, hätte er sich wohl auch geirrt. Oh, also so platt, weißt du, so platt.
Wirklich, total platt. Und was ich heute gemacht, wo wir aber bei Misogyn sind und Männer, die dumme Sprüche Frauen gegenüber parken, ne, da höre ich nichts ahnend heute Morgen meinen geliebten Radiosender Deutschlandfunk Kultur. Und da ist ein Interview drin mit der, kennt man nicht, denke ich, also ich kannte sie nicht vorher, ne, Angelina Kappler. Und die ist, kommt aus einer Sinti-Familie, ist gleichzeitig jetzt Winzerin und ist deutsche Weinkönigin. Mhm. Ne? Also sie hat das in der erst für die Region Nahe gewonnen und sobald du regionale Weinkönigin bist, darfst du auch bei dem Deutschland-Ding mitmachen und bist dann jetzt, ist sie es geworden. Und diese Ulrike Timm, ich musste ausmachen, die hat genauso scheiß Fragen gestellt, wie das Interview damals bei Britney Spears. Die Frau, die Britney Spears andauernd gelöchert hat, ja, meinst du denn, das ist gut, wie du hier so rumläufst und das sieht doch viel zu sexy aus. Also es war ja auch alles Fremdschämen, sie so in so eine Ecke zu drängen und so fertig zu machen. Und hier kamen auch nur Sätze wie, ja, war das jetzt nur wegen deinem Aussehen oder geht es da auch um Fachwissen bei so einer Weinkönigin? Und da geht es ehrlich gesagt 50-50, würde ich sagen, Aussehen und Fachwissen, die müssen sich ein Jahr lang vorbereiten, außerdem ist sie ja selber Winzerin und dann auch so dämliche, ja, also ich kenne mich ja jetzt gar nicht aus, aber diese ganzen Fachbegriffe, also ich meine, Abgang beim Wein, ich meine, also ich schluck den nur runter, wo ich echt dachte, sag mal, bin ich hier beim Deutschlandfunk Kultur? Ich war so sauer über die Fragestellung, ich habe eine Mail hingeschrieben. Ich habe geschrieben, ich wusste gar nicht, dass Frauen auch so dämlich misogyne Fragen stellen können, anderen Frauen gegenüber.
Richtig so.
Aber ich habe eine Antwort bekommen, ne? Sie bearbeiten das und dann kriege ich eine Antwort. Ich bin mal gespannt, was sie antworten. Aber was war das denn für eine blöde Kuh?
Ja,
ich habe mich direkt beschwert.
Das gibt es.
Ich habe direkt gemeckert.
Du, das gibt es. Wirst auch du mal zur Wutbürgerin? Das gibt es. Ich habe das ja erlebt in einer Live-Sendung, die ich moderiert habe für die ARD. Da hat mich Monika Lierhaus so auflaufen lassen, weil die auch nicht nett war mit anderen Frauen und die war so ätzend zu mir. Du hast ja vorher, stellst ja so ein paar Fragen die Redaktion, ne, um mal abzuklopfen, welche Musikrichtung magst du, bla 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 bla. Und dann habe ich die ein paar Sachen gefragt aus dem Exposé in der Live-Sendung. Hättest du einem gesagt, stimmt nicht. Ey, und da ging mir aber die Düse, sag ich dir, da hatte ich so Schweißteller, weil ich dachte, wie kann man so bitchig sein, Frauen gegenüber. Das hat die nur gemacht, weil der Intendant, dieser Perverse, der war nämlich auch da und deshalb ist sie gekommen, weil sie wohl ihre Fälle hat schwimmen sehen. Und sowas Widerliches kann ich dir nicht sagen. Es war schrecklich. Wie kann man sowas machen?
Verstehe ich nicht. Also wirklich, das war so widerlich gefragt. Du hast die Abwertung hast du in der Frage
rausgehört. Ja, aber manche Frauen sind so. Ich glaube, grundtief neidisch sind die einfach. Und das ist auch eine Sache, die hat nichts zu tun, finde ich, unter Frauen. Die Welt ist in dieser Lage, weil Männer ihre Eier gegenseitig präsentieren wollen und ihr Ego so klein ist wie, keine Ahnung, Schuppen eines Babys. Und die Frauen, wenn die Frauen, wie ich meine, eigentlich die Vernunftswesen sind, wir gebären das Leben, wir schützen das Leben, wir erhalten das Leben, aber dann hast du solche Zecken wie die da, das finde ich auch, muss ich sagen, Schande für unsere Art, für unsere XX-Doppelchromosomträgerin.
Sie hat permanent durchklingen lassen, dass Angelina Kappler garantiert nichts gelernt hat, da nur ist, weil sie hübsch ist. Und,
wie sieht die denn aus? Hast du mal recherchiert, wie die aussieht, die Alte, die Redakteurin?
Ulrike Timm habe ich recherchiert, das ist so eine vertrocknete Blonde mit 40erin.
Here we go.
Mehr konnte ich nicht herausfinden, aber ich finde, sie sieht aus wie fünfmal schon geschieden und jetzt bei Tinder auch erfolglos.
Aber hier Pocher und Amira und bla. Pocher macht ja jetzt mit seiner Sandy Meyer-Wöllen den Podcast, Retourkutsche. Sie macht geil, das jetzt, ne? Sie, Achtung, Überraschung, macht jetzt auch weiter. Und zwar nimmt sie ihren sehr spannenden Bruder, also Amira nimmt jetzt ihren spannenden Bruder Hima, heißt ja Hima Ali. Und also auch so öde, versuchen die deinen und meinen Podcast nachzumachen. Unser nämlich, Natashi. Sie wollen über allgemeine Themen der Woche reden und auch natürlich über Amiras persönliche Situation. Da sage ich dir doch ganz klar, also sie hat den Schuss auch nicht gehört.
Ne, brauchst du nicht einschalten, weil über die aktuellen letzten 7 Tage reden wir ja hier in meine Tage.
Das hat
also das wäre ja dann doppelt, das ist ja albern.
Hat die uns nachgemacht?
Das ist ja albern. Also ja, erst uns hören und dann nichts
mehr.
Also,
genau.
Das ist ja klar. Was soll da kommen, das ist ja albern. Also ich meine, du willst ja jetzt die Inhalte auch nicht doppelt
natürlich
hören. Das ist ja Blödsinn. Also das ist totaler Blödsinn. Wusstest du eigentlich, dass die Bild-Zeitung 80.000 K Entschädigung zahlen muss, weil sie das Babyfoto von Helene Fischer abgedruckt hat?
Nein. Wirklich? Aber das Kind ist doch mittlerweile schon fast 1 oder 2 Jahre alt. Ist doch kein Baby mehr.
Vielleicht hat so lange der Prozess gedauert. Helene hat ja verklagt.
Wirklich? Müssen sie zahlen?
80.000 K. Das Bild war nicht legitimiert. Und er oder sie, was ist es? Junge oder Mädchen?
Ich glaube, es heißt wie irgendeiner aus König der Löwen. Ich glaube, Nala oder so heißt das Kind.
Das könnte ein Mädchen sein, mit A am Ende. Also sind wir mal so konservativ und sagen, A am Ende ist Mädchen.
Ja.
Nala ist ja noch keine Person des öffentlichen Lebens. Hätte sie ja nicht abdrücken dürfen.
Nein, guck dir an. Und was ich so sehr sympathisch finde, wenn wir schon mal bei Gossiping sind, um so richtige Promis, David Beckham, mein Verdacht war ja, dass er Streuhaar entweder auf seinem Kopf hat oder sich hat Haare implantieren lassen, vermutlich in der Türkei. Jetzt habe ich ein Foto gesehen bei Instagram, da hält er so ein kleines Schäfchen so ganz süß hoch und sagt nur so, found a little friend in the country and no Harper 7, sorry, we can't keep it. Da hält er so süß hoch und er ist so höflich, dass ich ihm, glaube ich, schreiben werde, dass ich meinen Hut ziehe nach dieser Bomben-Doku, muss ich sagen, du bist so sympathisch, du zeigst dich. Ich dachte, es ist irgendwie hier unser polnischer Kumpel, der sieht fast genauso aus. So ist das.
Rassismusfalle.
Aber nee, wirklich.
Unser polnischer Kumpel.
So viele Zähne vorne neue. Also ich fand es so sympathisch, dass sich David Beckham so pottehässlich zeigt, dass ich bin noch ein größerer Fan als nach der Doku.
Bei Instagram oder wo? Muss ich mir angucken.
Tot um mit diesem Schaf für seine Tochter. So ein süßer, lieber Vater. Der ist so hässlich, dass du umfällst.
Guck ich mir an.
Also, ich mache mal einen Screenshot, Leute. Mal gucken, was ihr dazu sagt. Also, da siehst du richtig, dass ich recht hatte mit diesen Implantaten. Ich so, Gott, ich bin eine Seherin.
Aber ich glaube schon, dass er natürlich monstereitel ist, ne?
Aber das, nee. Also, es sei denn, seine Frau hat das gepostet als späte Rache fürs Fremdgehen. Aber, puh.
Hast du die Doku gesehen?
Natürlich, haben wir doch schon drüber geredet.
Ja, aber ich wusste jetzt nicht, ob du sie auch gesehen hast, weil du weißt ja noch die Schlussszene, wo sie tanzen auf Dolly Parton, Island in the Storm, Island in the Stream, genau, We Are Island in the Streams, und die haben Dolly Parton und Kenny Rogers, glaube ich, und die, das geht jetzt auch viral, ne?
Ganz viele Paare machen das nach. Ganz cool.
Aber ich muss auch sagen, ich hab das Lied auch direkt runtergeladen. Das ist so viel Liebe in dieser Szene, dass also ich von Neid erblasst bin.
Ich bin einfach so ein Beckham-Fan. Auch Posh Spice finde ich mega, mega, mega. Und kann nur sagen, ich liebe sie beide. Und jetzt, wo David Beckham sich so hässlich zeigt, finde ich ihn noch toller.
Ich trinke ja Wein, ne?
Ich sehe es.
Wir haben abends.
Das ist ja.
Ich trinke heute das erste Mal Wein bei der Aufzeichnung.
Aber es ist ja auch erst 5:45, von daher geht es ja auch.
Morgens. Wir nehmen ja immer vor der Arbeit auf. Und dann fahre ich blau zu QVC. Was?
Hallo. Hör zu.
Wie geil ist das? Hör mal.
Ich würde fast sagen, ich müsste kurz etwas ablästern über Heino, wenn ich dürfte.
Geil, ja.
Weil nämlich, du kannst es nicht glauben, aber so ein Hardcore-Fan von Heino, der hat jetzt gefordert, dass er das Bundesverdienstkreuz kriegt. Also ich meine...
Für was? Für Rassismus?
Nee, also der heißt Eberhard Kuller und der hat vorgeschlagen, dass bitte Heino das Bundesverdienstkreuz kriegen sollte. Politik verweigert ihm das nämlich, weil der ja einfach nur Schwarzbraun ist, die Haselnuss gesungen hat und das ist ja jetzt kein Kulturgut.
Hoch
und
auf dem gelben Wagen.
Das hat er auch noch beim Schuss. Nee, wir sind beim Düdel davor.
Keine Ahnung.
Also ich kann die ganze Lieder nicht. Jeden Fall, das finde ich so witzig, dass er sich völlig empört. Jetzt, weil er 85 ist, soll er einfach das Bundesverdienstkreuz kriegen. Jetzt sage ich dir mal gerade was. Ich habe auch einen Post gesetzt diese Woche. Margot Friedländer, die trägt
die ist 102.
Das Verdienstkreuz erster Klasse der Bundesrepublik zu Recht. Denn diese liebe, tolle Frau, die ist geboren, die ist jetzt 102 Jahre. Das musst du dir mal reinpfeifen. Die ist 1921 geboren in Berlin in einer jüdischen Familie. Und mit 11 hat Hitler die Macht übernommen. Und sie sagte, bis 1938, bis zur Reichskristallnacht am 9.11. war alles in Ordnung. Danach war das Leben kein Leben mehr. Die Nazis haben ihre ganze Familie in Auschwitz ermordet. Sie selber ist nach Theresienstadt gekommen, hat das dort überlebt, nach Zwangsarbeit, ist dann nach New York gegangen mit ihrem Mann, hat da 64 Jahre gelebt und Achtung, ist 2010 zurückgekommen, weil sie für Jugendliche da sein will, um zu zeigen, was es heißt, dass so etwas nicht nochmal passiert. Sie ist eine der letzten lebenden Zeitzeugen. Und diese süße kleine Frau, die trägt zu Recht, finde ich, sowas, weil die sich in ihrem hohen Alter immer noch für die Menschlichkeit einsetzt. Die sagt, ich bin zurückgekommen, um euch die Hand zu reichen und euch zu bitten, die Zeitzeugen zu sein, die wir nicht mehr lange sein können. Also ich ziehe so einen Hut vor dieser süßen, kleinen, starken Frau. Und das, lieber Heino-Fan, da kann man mal ein Verdienstkreuz kriegen. Ne? Das ist mal die Messlatte.
Die Friedländer saß ja gerade im Bundestag, da habe ich sie gesehen. 102 ist sie, muss ich auch sagen, Hut ab. Aber da, gut, dass du es ansprichst, weil ich habe mir schon, wie ich mir ja auch meine ganz persönlichen Gedanken mache, warum kriegt die AfD so viele Stimmen? Da habe ich ja auch schon meine Thesen hier erklärt. Gerne nochmal die letzten Zyklen anhören. Irgendwo war es in den letzten 10. Und bei dem Antisemitismus, der gerade aufploppt, ne, muss ich ja auch sagen, und jetzt lassen wir mal den Krieg weg, Israel-Palästina. Da müssen wir ja auch erstmal abwarten, wer gewinnt. Ne? Lassen wir das mal weg. Dieser ganze Antisemitismus, der aufplöppt, ne? Das ist ja, also was heißt das im Umkehrschluss? Das heißt, dass es immer schon bei jeder Zweite ein Judahasser ist und es jetzt dieses Ventil es wieder möglich macht, dass es rauskommt. Weißt du, da ist ja so viel Antisemitismus, den ich überhaupt nicht erwartet habe, dass du dich ja erschreckst, weil dann, ich habe mich dann garantiert auch mal mit einem Antisemiten unterhalten. Weißt du?
Ja.
Das sind ja so viele.
Also ich habe auch welche, mir sind alleine welche begegnet in der Disco, die ich rausgeschmissen habe. Ich habe öfter schon welche gesehen. Wir haben auch solche Kommentare bekommen. Bei meinen Tagen habe ich ganz klar auch Stellung bezogen. Ich habe, also wurde direkt angesprochen, ne, nach dem Motto, wie könnten wir denen das sagen? Und die armen Palästinenser werden unterdrückt. Dann habe ich gesagt, pass mal auf, Gaza ist das Alibi für die Hamas gewesen, dort jüdische Menschen abzuschlachten. Und die Palästinenser selber, die sagen, haut ab, Hamas, haut ab. Die Palästinenser und die Juden haben gar kein Problem. Das Problem, das entstanden ist, ist, dass Terroristen eine Finte gelegt haben und ihren Hass ausleben wollen. Und das ist das, was falsch ist. Und eine Deborah Feldmann, die, ich finde, die weisesten Worte zu der ganzen Thematik bei Lanz gesagt hat, sagt, wenn wir so weitermachen, dann stürzen wir in absolute Zivilisationskrise. Das ist jetzt, wir sind hier on the edge der Menschlichkeit. Und das kann nicht sein, dass in Deutschland Demonstrationen stattfinden für diese Hamas-Aktion. Denn jeder, der jetzt pro Palästinenser mit dem Flaggen auf der Straße ist und sagt, Juden müssen sterben, die finde ich, und da gehe ich total mit dem beigen Scholz, die können hier nicht bleiben.
Das lasse ich jetzt einfach mal, weil das war ja gar kein Stichwortgeber von mir, sollte es nicht sein, liebe Zuhörer und Hörerinnen da draußen. Ich wollte ja sagen, Palästina und Israel lassen wir jetzt mal weg, aber Mandana hat es aufgegriffen, ja, aber ich kommentiere das jetzt erstmal nicht. Ist auch alles erstmal dazu gesagt. Was ich sagen wollte, an der Stelle im Prinzip zwei Sachen. Ein neues ist gerade aufgeplöppt, weil du das ansprichst. Das erste ist, lassen wir die Friedländer mal weg, weil die ist 102. Wer wird schon 102, ja? Also, die Opfer und die Täter von damals, vom Holocaust, die sind jetzt langsam alle tot. Also die Zeitzeugen, die Überlebenden, ja? Das heißt, es gibt keine Täter mehr. Die sind tot, ja? Das heißt, ab jetzt bin ich auch Opfer, ja? Das heißt, es gibt nur noch Opfer auf den Blick der Geschichte. Mhm. Und das heißt, wir müssen den Umgang mit dem Holocaust und mit dem Antisemitismus neu denken.
Ja, total.
Wenn wir die alte Sprache benutzen, als es die Täter noch gab, dann war das richtig. Aber die gibt es nicht mehr.
Aber du siehst ja, was du gerade angesprochen hast, im Prinzip jeder Zweite hat antisemitische Vorurteile.
Ja, muss es
da
sein.
Da musst du ganz
so
klar
viel,
sagen.
Was da gerade aufplöppt, da kannst du sagen, schämt euch
ja,
alle.
Ja, aber da muss man sagen, wie gesagt, die sich der Vergangenheit nicht erinnern, sind dazu verurteilt, es noch einmal zu erleben. Das kann und darf nicht sein. Wir sind heute weiter als vor diesem geisteskranken und wirklich schlimmsten Massaker, den Juden ausgesetzt waren. Das ist jetzt, Leute, das kann nicht wahr sein, dass man jetzt sich wieder darüber unterhält. 33 kommt der Wahnsinnige an die Macht. 2023 müssen Juden Angst haben in Deutschland. Und da, finde ich, muss jeder so couragiert sein und den Mund aufmachen und ganz klar sagen und Stellung beziehen. Also so sehe ich das.
So sehe ich das auch. Und ich gehe sogar noch ein Stück weiter. Du wirst und an der Stelle sei nochmal deutlich gesagt, dass fast alle in meiner Familie Syrer sind. Ja? Also Syrien, du kannst nicht erwarten, dass in einem Land wie Syrien, wo ich wirklich immer gerne hingefahren bin und ich darauf warte, dass ich wieder hinfahren kann, aber du kannst nicht erwarten, dass da flächendeckend alle arabischen Stämme und Unterstämme und Richtungen sich mögen. Mhm. Ja? Das heißt, also wird es immer irgendwo einen kleinen Brandherd geben. Das heißt, für mich, ich habe so lange darüber nichts gehört, außer über meine Cousins, denen geht es allen sehr gut. Und Assad ist immer noch Assad. Ja? Und eigentlich finden das auch die Syrer, mit denen ich mich unterhalte, sehr gut. Ich würde sagen, da ist kein Krieg mehr. Schick die doch von 2015 alle zurück.
Ja, das war ein
ganz
Statement.
Ehrlich, da ist ja kein Krieg mehr. Da können die doch alle gehen wieder, die 2015. Es war doch kriegspolitisches Kriegsasyl, ne, weil da gerade Krieg ist, Bürgerkrieg. Ja, wenn ich doch jetzt erkläre, ja, da ist ja nichts mehr. Weil wie gesagt, ein komplett friedvolles Land war es vorher nicht, wird es nachher nicht. Mhm. Ne? Also da gibt es immer Sunniten, Schiiten, dies, jenes, Himmelarsch, wir kennen sie alle. Ja, schick sie alle wieder zurück. Ich erkläre das Land, dass da jetzt Frieden ist und dann können die alle wieder raus.
Weißt du,
alle, die in der Schule gelernt haben, dass Israel kein Existenzrecht hat, das sind alle, die das, alle weg.
Ja, dann wäre schon mal, glaube ich, auch ein bisschen mehr, ein bisschen friedlichere Stimmung hier. Und da kann ich mal sagen, es gibt Indien zum Beispiel, was die machen, die nutzen Bienen am Grenzzaun, um Migrantinnen anzugreifen oder aufzuhalten. Das ist kein Witz. Indien hat jetzt, viele wollen ja über der Grenze nach Bangladesch abhauen. Und da setzen die jetzt, kein Witz, Bienenstöcke quasi in die Zäune, damit die, wenn dann so Schmuggler kommen, damit die Bienen die quasi wie so eine Armee angreifen. Ne? Wie so Bienenkrieger. Und die sollen dann Eindringlinge und Schmuggler davon abhalten, den Zaun zu durchschneiden. Parallel wollen sie natürlich diese ganzen Schmuggler abhalten und möchten gerne sozusagen Heilpflanzen da ansiedeln, denn die Bienen bestäuben die ja dann wieder, um der Bevölkerung im Prinzip dieser ganzen Grenzdörfer noch eine Einnahmequelle zu vermitteln. Ich meine, das nenne ich wirklich mal Innovation, oder?
Absolut. Und wo du das gerade sagst, ne, ich meine, über Jens Spahn Schamhaarlocken haben wir uns schon lustig
natürlich
gemacht, über den Massenskandal auch und dass er nicht der Politiker unserer Wahl ist, haben wir auch schon gesagt. Aber er war ja bei Lanz, ne? Und ich muss sagen, jetzt, wie findest du das? Findest du das Populismus oder findest du das ein gutes Beispiel? Ich persönlich fand es ein gutes Beispiel, aber ich falle auch manchmal auf Populismus rein, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich bin dankbar, dass ich Mandana habe, die das dann schnell wieder zurechtweist.
Natürlich.
Also, er hat gesagt, weil es heißt ja immer, Grenzen dicht machen, ne? CDU will ja hier ganz Europa Grenzen dicht machen, Spahn auch, Grenzen dicht machen. Und Und dann ist ja die häufigste Gegenfrage, auch so jetzt von Lanz, ja, wie soll das denn aussehen? Was ist denn dann, wenn da die Migranten kommen und die wollen rein und wir wollen das nicht? Dann bis zum Äußersten oder was? Was dann immer heißt, wie erschießen wir die dann oder was? Mhm. Natürlich erschießen wir nicht. Das ist jetzt auf jeden Fall zu überdreht, aber schieben wir die mit Gewalt zurück? So, und jetzt kam sein Beispiel, wo er sagte, und da habe ich noch nie so dran gedacht, und ich dachte, ja, scheiße, hat er schon recht, ne? Weil auf diese Frage bin ich immer reingefallen und dachte, ja, du kannst sie ja nicht mit Gewalt zurückschicken, mhm, ne? Aber er sagte, ja, aber jetzt kommt einer mit dem Flugzeug in Hamburg Airport an oder Berlin Airport und der hat keinen Pass und dann rennt der einfach durch die Passkontrolle. Was glauben Sie eigentlich, Herr Lanz, was da passiert?
Mhm. Den nehmen Sie sofort fest.
Ja, natürlich. Und zwar mit Gewalt.
Ja, ja, klar.
Wenn einer, sagt er halt, nicht legal hier rein möchte und wir sagen, nein, du kannst nicht hier rein, weil das ist nicht legal, dein Pass stimmt nicht, dein Antrag stimmt nicht, irgendwas stimmt nicht, du hast keine Einreisegenehmigung, natürlich sag ich nein und bleib dabei.
Ja, aber genau,
das, ich meine... Ja, ist das jetzt populistisch? Ist das Beispiel jetzt populistisch?
Nee, das ist realistisch, weil so ist es. Wir kommen ja auch nicht ohne Pass irgendwo hin.
Nee, geh mal nach Amerika, ja, und sag, und hol mal. Ja,
schaffst du nicht, da kommst du nicht einen,
genau,
Millimeter.
Ich verdiene kein Geld in Deutschland, ja, ich will, genau, es gerne, nee, hier. Das,
und ich finde es nicht populistisch, durch. Ich finde es...
Ja, ich meine, das ist natürlich, nee, jetzt ein bisschen doof, weil aus Deutschland ist es albern. Aber weil uns geht es natürlich gut hier. Das war jetzt albern, ich habe es verstanden.
Gut, sie hat ja auch schon ein paar Wein drin.
E-Mails sparen. Ich habe ja auch schon ein paar Wein drin. Aber eigentlich ist es auf jeden Fall, dass du einen mit Gewalt abhältst, bei uns reinzukommen, finde ich seit diesem Moment nicht mehr so schlimm.
Also auch wieder damit mit differenzieren, kann ich sagen. Wir müssen differenzieren und ganz klar, dass du hier dir solche Terrorzwerge reinholst aus der Hamas, dass du ganz radikale Muslime hier reinholst, die uns Frauen als Putzlupen benutzen. Sorry, wenn die keinen Pass haben, dann würde ich es machen wie der Spahn.
Ja,
mach mir den Spahn, ja, an der richtigen Stelle.
Ja, aber da heißt es ja auch, genau, wir müssen es also auch da anders diskutieren, ne? Also es kann nicht immer es kann nicht ein Totschlag-Gegenargument geben, weil natürlich willst du keinen mit Gewalt zurückschicken. Aber da, nur weil du das nicht willst, kann ja nicht die Umkehrlogik sein, dann lasse ich sie alle rein.
Nee, genau.
Also das funktioniert ja nicht. Ne? Also und deswegen musst du ja dann, du kannst ja nicht ein Totschlagargument bringen, weil wollen sie die dann erschießen oder was? Ja, also natürlich nicht, ist dann die Antwort. Genau, so ein Schwachsinn. Aber es heißt ja nur, weil ich die nicht erschießen möchte oder darf, heißt es ja nicht, ja, dann kommt alle.
Nee.
Also es muss ja trotzdem nach einer Regelung passieren, nach einem Asylantrag, nach dies, nach jenem. Natürlich erstmal rein, Asylantrag prüfen, abgelehnt, auf Wiedersehen. Also ich meine, eigentlich, wie gesagt, wie ich auch schon so oft gesagt habe, eigentlich haben wir alle Gesetze. Hast du eigentlich, Jill Ofer, alle Gesetze?
Hast du
Jill Ofer gesehen?
Das ist ja so peinlich.
Gerichtsverfahren eröffnet, der Typ ist so
peinlich. Wir haben es gleich gesagt, dass er gelogen hat. Und Friedmann ist ja auch nochmal interviewt worden und noch ein paar andere.
Wenn Daniel Donskoy mein Lieblingsjude ist, ist das der Schlimmste?
Das ist so peinlich, vor allem, weil er wirklich so Method-Acting sich da hingesetzt hat. Sagten die auch die anderen jüdischen sozusagen Leidensgenossen in dem Kontext mit ihm, sagt, wie kann der sowas
peinlich
machen?
Ja, also der hat wirklich die schlimmste Mitleidskarte gezogen, die man ziehen kann, diese Antisemitismuskarte, obwohl es gar nicht passiert ist und es dann auch noch Beweise gibt.
Und gerade
also,
jetzt, Natashi, wo wirklich...
Nee, das ist ja länger her.
Ja, aber das finde ich so hart. Der hat eine Karte gezogen, die jetzt aktueller ist denn je und es gibt wirklich Menschen, die Angst haben müssen. Und der spielt das,
ja,
da. Und das finde ich,
ja,
richtig, ist doppelt
und der
schlimm.
Spielt damit, da musst du wirklich... Doppelt, da hast du völlig recht, doppelt schlimm, weil
jetzt
dieser
ist es so.
Antisemitismus,
jetzt hat man
der
Angst.
War ja nie weg, genau,
also,
und er kokettiert damit,
ja,
und
genau,
zieht die Karte,
ja,
und
wirklich schäbig.
Ich bin so gespannt, was dabei rauskommt, ich werde es verfolgen.
Ja, also wirklich schäbig, kann man sagen, also dass der sich nicht schämt, der ist ja so offensichtlich famegeil, dass er diese Karte zieht, das finde ich wirklich schlimm, das ist ja so, als wenn ein Blinder sagt, ich renne jetzt hier auf die Straße und zwinkert mal, obwohl er sehen kann, also schäbig ist das. Soll ihn der Bus überrollen? Also das gibt's doch gar nicht.
Das ist wirklich schäbig. Was auch schäbig ist, dass Trump vor Biden liegt.
Ja, aber wer weiß, ob unsere Michelle nicht eventuell doch das Ruder rumreißt oder...
Nee, die macht das doch nicht.
Meinst du nicht?
Michelle Obama?
Ja, warum nicht?
Ich habe die letztens wieder bei einer großartigen Rede gehört. Einfach tolle Frau.
Trump wird das im Leben nicht. Ich meine, mittlerweile sind die Amerikaner so weit, die lassen sogar ihre Bienen impfen, weil ganze Völker da aussterben drohen. Ich meine, wenn die schon mal gerafft haben, dass Bienen zum Erhalten der Erde wichtig sind, das ist für den Amerikaner auch schon eine intellektuelle Hochleistung, dann kann ich mir vorstellen, dass sie auch mittlerweile raffen, wen sie zu wählen haben.
Ja, und da gibt es ja jetzt noch einen neuen auf dem Parkett. Hier, hast du schon von dem gehört? Cornel West.
Nee.
Der ist jetzt nur ein Ticki jünger als die beiden. Also nur,
also er, irgendwie er ist 70 nur, er ist nur so. 75.
Ja, genau, irgendwie sowas. Er ist nur 75, also ist ein Ticki jünger, sieht toll aus, ist wirklich eine Erscheinung, ja. Ist Enkel eines Predigers, schwarz.
Doch, ja. Ah, der, cool,
hier, der
das wäre cool.
Wie du gesagt hast, der Greenleaf. Ist Greenleaf. Der ist sowas von
Halleluja.
Greenleaf.
Halleluja.
Der ist, er sagt, Trump ist ein Neofaschist und Biden ist ein Milchmädchen-Neoliberaler. Also er beschimpft beide,
unser
er findet
Mann.
Beide zum
ist
Kotzen. Er selber, ja, ist schwarz. Er ist Professor in Princeton, in Harvard. Gut, in Harvard sind jetzt auch einige Antisemitisten. Also die besten Unis in Amerika haben sich jetzt auch gerade nicht mit rumbekleckert,
muss man sagen.
Auch Columbia,
shame, also shame
ganz you. Schlimm, wirklich schlimm, ey, meine. Das ist, ja, das ist ganz schlimm. Er ist ein unabhängiger Kandidat und, ja, ich sag mal, Daumen drücken, ne? Also er mischt das Ganze auf jeden Fall nochmal auf. Also von dem werden wir noch hören, glaube ich.
Also da würde ich eventuell einfach mal die Walton Family anhauen. Das sind, ist ja die reichste Familie fast der Welt, auf jeden Fall Amerikas. Das sind ja die Erben sozusagen von diesem Walmart, wo ich auch Tag und Nacht eingekauft habe in Amerika. Die haben ja so eine Asche mit 224 Milliarden, das heißt Billionärs sind das, könnten die den doch mal supporten, damit der gewinnt. Das werde ich dir mal anschreiben.
Ich glaube, der
den
ist
Enkel
schon
so
auch selber Lukas. Stinkreich.
Ist ja schon steinreich.
Ja, finde ich auch. Ich glaube schon, sonst gehst du ja gar nicht, sonst gehst du das Risiko ja gar nicht ein. Also du brauchst ja schon für diese dämlichen Vorwahlen.
Ja, aber der ist nämlich, das ist eine ganz christlich geprägte Familie gewesen. Dieser, der Sam Walton, Walton Family, der hat ja 62, hat er das gegründet und sehr auf christlichen Werten basierend. Da könnte man eventuell so eine, weißt du, so eine sakrale Strömung erkennen, dass er eventuell hier Greenleaf supportet.
Ja, vielleicht sollten die Christen auch einfach wieder die Weltherrschaft übernehmen.
Ja, weil, und, also ich muss sagen, Walmart...
Und Juden und Moslems müssen sich unterordnen. Wenn zwei sich streiten,
freut sich der Walmart.
Der
denn, was ich
ja,
so geil
so
finde...
Ja, so sieht's aus. Also,
du, aber die sind so innovativ. Entweder, die haben jetzt zum Beispiel eingeführt, dass die jetzt im Prinzip für mehr Inklusion wollen die was tun. Und dann bieten die in Amerika und in Puerto Rico, bieten die ab sofort flächendeckend sogenannte stille Stunden an. Da kannst du von 8 bis 10 so eher reizarm einkaufen. Die Lichter werden da gedämmt.
Ach, das
gibt
gibt's,
Musik.
Das finde ich gut.
Finde ich mega.
Mega. Gibt es auch in ein paar deutschen Supermärkten schon, wenn da nicht mal wieder Rewe der Vorreiter war, weiß ich nicht. Gibt die stille Stunde.
Toll, das finde ich für, so eine gute Idee.
Genau, für so über hochsensible Menschen,
genau.
Ne, die jede
find
Geräusche
total
dann, weil es piept ja auch immer an der Kasse, ist das Piepen an der Kasse ausgestellt und so ein Scheiß.
Ich, vielleicht schmuggle ich mich da mal ein, um zu gucken, wie es ist. Ich werde auch.
Und mach irgendwie mach irgendwie Krach und einen Ghetto-Blaster an.
Ja.
Genau in dem Moment.
Ja, du schon, ich nicht. Ich würde es wirklich in der Stille probieren. Hör mal, Stille ist gut. Ich kann dir eins sagen. Minou ist ja jetzt 15 geworden. Ganz süß.
Ja,
ne? Sweet
50. Was du da wieder gezaubert hast an diesem Tisch mit den Geschenken und mit diesem Kuchen und Wahnsinn. Ey, es sah so geil aus.
Also, ich nehme das Kompliment gerne an. Es war ein Tag, den ich quasi durchgeackert habe von morgens bis abends. Und ich war total so glücklich, dass alles funktioniert hat und dass sogar diese Turnschuhe, die so ausverkauft sind wie nur nix. Das erste Mal im Leben hat Minou gesehen, es ist doch von Vorteil, wenn man klein ist. Weißt ja, ist dick mal, ich bin klein, aber das war das einzige Paar Schuhe von Adidas, das es noch gab in 36 2/3. Das einzig kleine Puppenschüchen. Und wir haben überall hat sie gefragt, im Internet geguckt, aber ich natürlich, die Queen of Recherche, hat noch ein paar geschossen. Meine Schwestern haben sie ihr dann geschenkt. Dann habe ich das Foto, mich hat sie geknipst, in der Sekunde, wo sie das aufmacht, die ist durchgedreht vor Freude. Und das fand ich so cool, weil sie nicht damit gerechnet hat. Es war wirklich ein wunderschöner Tag. Und getoppt hätte das Ganze natürlich noch ein Ticket von Taylor Swift. Gut, war jetzt nicht drin. Aber die ist ja das erste Mal in Argentinien und da dachte ich schon so, wow, da musst du schon Hardcore-Fan sein. Da campen Fans von der seit 5 Monaten vor dem Stadion. Die hat ja, glaube ich, gestern das erste Mal da aufgespielt an Minus Geburtstag. Krass. Die haben wir natürlich gerne hingegangen zum Minus Geburtstag am 9., aber hat ja nicht geklappt. Und überleg dir das mal, 5 Monate. Haben die mal abwechselnd da in diesem Zelt geschlafen, haben ihr normales Leben weitergeführt, immer in Etappen, aber damit sie da den besten Platz kriegen. Also das ist mir schon ein bisschen zu sehr Fan.
Oh, das ist krank. Das,
überleg mal.
Das ist widerlich.
Ja, ja, ich wollte widerlich. Eigentlich okay. Gar kein Ticket.
Das Einzige, oh. Was uns an dieser Stelle, das Einzige, was uns an dieser Stelle ruhig schlafen lässt, ja, diese Menschen werden recht früh im Leben scheitern und du wirst ihnen nie begegnen.
Also, ich sage mal A hey, richtig, ist krank. B richtig.
Und die,
überleg mal.
Und weißt du, dass es gibt jetzt eine, es gab jetzt irgendeine Zeitung, shit, welche war es denn, die hat jetzt eine Stelle geschaffen, die ausschließlich über Taylor Swift berichtet.
Swiftmania.
Nichts anderes.
Das ist so Wahnsinn. 4,3 Milliarden wird die da einsacken. Das ist unfassbar.
Plus sie hat ja, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, sie hat ja ihr Konzert, weil nicht jeder Fan auf Karten bekommt, weil so viele Konzerte kann sie einfach gar nicht geben, dass jeder Fan eine
die
Karte
haben ja auch
bekommt. Hat sie ja einen Kinofilm gemacht.
Ja.
Und der hat ja alle Rekorde geschlagen.
Weiß ich, ja.
Das ist doch irre.
Ich glaube, selbst die Cameron-Filme,
ne? Ich finde gar nicht so toll.
Ich verstehe das nicht, dieses Swiftmania. Ich muss auch sagen, also cool ist natürlich ihre ganze Macherei da mit diesen Videos und den versteckten Botschaften und mit ihrer Freundschaft
ja,
mit Selena Gomez.
Ist doch jetzt wirklich,
ich finde auch. Also die Olivia Rodriguez finde ich genauso gut.
Stinknormale Popmusik und noch nicht mal eine außergewöhnliche Stimme.
Ja, weiß ich auch nicht, was
also Whitney
soll.
Houston hatte eine außergewöhnliche Stimme.
Ja, ich verstehe es auch null.
Also diese Historie verstehe ich wirklich nicht.
Nee, also keine
okay.
Ist ja, also nicht mal
Madonna. Jetzt haben wir alle unsere Hörer verloren.
Bitte?
Jetzt haben wir alle unsere Hörerinnen verloren. Nein, die sieht ja gut aus. Sie hat auch lange Beine, Taylor Swift.
Ja, das ist halt okay. Wirklich gut. Ja, sieht ja, super aus. Wirklich. Und sie hat ja, auch gute so, sie hat schon Ohrwürmer, aber dass das so...
Aber die massive Historie verstehe ich nicht.
Ja, ich auch nicht.
Beatles hat ja jetzt den letzten Song rausgebracht.
Ja, genau, das habe ich auch mitgekriegt.
Now and Then ist jetzt zu sehen.
Von
bei
so einer KI,
wahrscheinlich,
ne? Irgendwie gemacht. Ne?
Ja, von der KI. Die konnten jetzt erst diese letzte Aufnahme von, was war, John Lennon oder was, rausfiltern. Ich bin ja nur, ich bin ja Beatles-Fan, wie ich auch Friends-Fan bin.
Ja, das wissen wir ja. Matthew Perry, tut mir sehr leid.
Also ich kann natürlich so gut wie jedes Lied mitsingen, aber ich bin jetzt auch, also eine Platte würde ich jetzt nicht kaufen, ne? Also,
nee, auch nee. Friends ist so an mir vorbeigegangen, ich kann es dir gar nicht sagen.
Ja, an mir auch.
Aber gut, wie gesagt, ich finde...
Aber da komme ich auf Matthew Perry und da komme ich auf What Moved Me Most und das
unbedingt.
Ist nicht Matthew Perry.
Ja.
What Moved Me Most, Audio Master.
What Moved Me Most. So, schöne Überleitung. Also, das, was mich diese Woche am meisten bewegt hat, ist natürlich die wirklich schlimme Nachricht darüber, dass unser allererster liebster Chef Hans Meiser gestorben ist. Das war so ein Schock, weil ich in der Redaktion, ich saß nicht in der Redaktion, sondern ich saß, das ist meine Redaktion gerade, ich saß in der Praxis und krieg eine WhatsApp-Nachricht ganz früh. Da kondolierte mir jemand, ich weiß, was Hans dir bedeutet hat. Ihr wart ja ganz eng und umso geschockter, dass er so früh aus dem Leben gegangen ist. Und ich so, was?
Naja, früh, 77.
Ja, der Freund, der mir das geschickt hat, ist immer so ein bisschen, der ist Amerikaner und der ist immer so ein bisschen sehr polemisch. Auf jeden Fall, ich hatte wirklich kurz Atem. Aussetzer, weil ich dachte, das kann nicht sein. Hack mich sofort ins Internet und dann überall Hans Meiser tot. Und Natashi, es gibt Fotos von uns auf den Partys. Wir haben uns da kennen und lieben gelernt. Kreativ TV, seine Firma war unsere Wiege, kann man sagen, unsere journalistische Wiege. Der hat uns beigebracht, Hans Meiser, wie man recherchiert, wie man respektvoll mit Leuten umgeht. Es war ein unfassbar lieber, guter Chef und das Tragische ist ja, dass er wollte immer, die letzten Jahre immer einen eigenen Radiosender. Jetzt hat er einen Wellenrausch und dann sind die ganz kurz am Start und dann ist er letzte Woche im Sender, ist das passiert, hat einen Herzinfarkt bekommen. Und das finde ich so wirklich hart, dass er wenigstens das noch erlebt hat. Aber es tut mir total leid für seine liebe Frau, für seine Töchter, für seine Kinder, für die Enkel. Aber ich war wirklich platt, weil ich kann mir das gar nicht vorstellen, so richtig ohne den, weil der immer da war. Der war ja immer da.
Der war immer da. Also es war wirklich einer der besten Chefs, muss ich ehrlich sagen. Also Kreativ TV war ein toller Start ins Leben für genau diese Laufbahn. Also werde ihn vermissen. Ich hätte ihn auch gern nochmal getroffen. Das muss ich auch sagen, um einfach mich nochmal auszutauschen. Ich hätte ihn da aber dann auch gefragt, was für ein Hirnfurz er hatte mit dem Watergate-TV. Also, weil man hatte ihm ja schon auch verschwörungstheoretische Nähe unterstellt, sage ich mal. Und ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, wollte unser liebster Freund Jan Böhmermann ihn ja als Sidekick haben.
Nee, er hatte ihn. Und er war der kleine Mann im Anspitzer.
Irgendwie sowas. Das habe ich ja komplett verpasst.
Ja, und jetzt pass auf. Also ich hab da Hans wieder übernommen. Wir waren ja Mitte der 90er, waren wir bei Krea.
Aber Moment, bevor du aufklärst, muss man ja erstmal den Leuten sagen, was passiert. Ja. Weil er war dieser kleine Mann und Böhmermann wollte ihn haben, um eben auch eben genau solche rechtspopulistischen Dinge zu sagen und aufzuräumen und Dinge rauszuknallen. Genau. Klartext sozusagen, ne? Hans Meiser für Klartext. Und dafür war er da, das hat er wohl auch, das habe ich jetzt verpasst, eine Zeit lang gemacht. Und dann ist, was passiert ist, dass er bei Watergate TV, und das ist definitiv eine rechtspopulistische Plattform, offen für Verschwörungstheorien, und da war er an der Spitze des Redaktionsteams, wurde er namentlich genannt. Und da hat Böhmermann dann gesagt, ach so, wir dachten, du sagst das hier ironisch, wenn du das jetzt ernsthaft glaubst, dann schmeißen wir dich raus.
Ja, und das war, genau, an dem Punkt habe ich ihn übernommen. Er hat ja seine liebe Angelika hier an der Ostsee kennengelernt, im Restaurant, wo er war, wo sie gearbeitet hat und sich verliebt, ist dann hier oben an die Ostsee gekommen und wir haben ab dann wieder intensiv zusammengearbeitet. So, und ich habe auch gesagt, Hans, das kann doch nicht wahr sein. Du, der gepredigt hast, dass wir recherchieren müssen. Du, der uns gesagt hast, wir müssen wissen, wie sehen die Exkremente aus unserer Interviewgäste, weil wir mussten alles wissen. Wie kannst du alles nicht gucken, mit wem du es zu tun hast. Und ich schwöre dir, es war so, ich habe Giselle Paul angerufen. Giselle Paul.
Und Leonardo DiCaprio.
Den habe ich auch angerufen. Also auf jeden Fall Giselle Spiegel, die Frau von Paul Spiegel, ne? Ehemaliger Zentralrat der Juden, ist ja jedem eigentlich ein Begriff. So, der hatte Firmen mit ihm, der war der letzte Antisemit, weil das wollten sie ihm nämlich auch so unterstellen. Das war er einfach nicht. Ich habe dann Erklärungen geschrieben und das ist zu Unrecht. Und wie der ZDF Royal reagiert hat, das war schäbig und ich hasse den Böhmermann. Ich finde ihn ätzend, ist ein hässlicher, dünner, mit einem Wasserkopf, ein Autist, der in der Schule wahrscheinlich immer nur alle gegängelt hat und keine Freunde hatte. Und das verzeihe ich ihm nicht, dass er Hans in so einem Licht hat dastehen lassen. Sorry.
Und die von der Gröben, da kann ich auch nur sagen, auch shame on you. Alkohol hat er nämlich nicht getrunken, unser Hans.
Ganz
also
genau.
Er hat mit Sicherheit
mal
einen Keks gegessen. Ja, er hat einen Keks gegessen und das hätte er auch nicht gedurft, weil ist ihm nicht gut bekommen. Aber Alkohol, nee, ich habe den überhaupt auf keiner Party. Vielleicht hat die den mit Olli Geissen verwechselt.
Ich meine, die es sieht ja auch aus wie so ein gegerbtes Reptil, wie die wirklich die Mutter von Martina Navratilova. Was bildet die von der Gröben sich eigentlich ein? Weißt du, da wollte sie auch mal außerhalb.
Die hat den mit Olli Geissen, der auf jede Party mit seiner eigenen Billo Whiskyflasche kam, immer mit seiner Entourage von 5 Leuten aus der Produktion, Männern, vorzugsweise Männer, und dann saßen die am Tisch und haben ihren Whisky-Cola getrunken.
Die hat
ihn
verwechselt.
Die hat den verwechselt. Also Hans, den habe ich auf keiner Party besoffen gesehen. Wäre lustig gewesen. Ich würde es erzählen heute. Ihr kennt mich. Da würde ich kein Blatt vor den Mund nehmen. Ich habe den noch nicht mal Wein trinken sehen.
Also ich sag mal eins. Hans, a man of honor. Da lass ihn nichts drauf kommen. Das war unser wirklich Fernsehziehvater. Ich lasse auf den nichts kommen. Und kann nur sagen, alle, die was Böses sagen, sollen sich gehackt legen.
Ja, finde ich auch. Sei denn, es ist lustig. Dann lachen wir einmal kurz und dann sollen sie sich trotzdem gehackt legen.
Richtig. So, das war mein What Moves Me Most, dass das Hänschen gegangen ist. Wir könnten 3 Millionen Stunden jetzt erzählen, was für Anekdoten wir mit ihm erlebt haben. Du hast ja ein sehr schönes Foto gepostet, das war ja von der 1000. Sendung, die habe ich ja auch mit vorbereitet. Es war einfach eine schöne Zeit und das ist ein Schatz, den wir hüten und das nimmt uns auch keiner mehr weg und das kann heute auch gar keiner mehr verstehen in dem Instagram-Wahn, weil das damals einfach komplett anders war.
Ja, danke Hans, dass es dich gab.
Genau, danke.
Und da kommt direkt der Opa, würde ich sagen, weil ich gucke gerade auf die Uhr und ich habe überhaupt keinen Zeitstress. Aber ich sag dir eins, ja, unsere TV-Rubrik, die kommt auf jeden Fall.
Oh, ich habe ja so gute Sachen.
So, hier ist der Opa.
Das musst du unbedingt mal lesen.
Der Opa, das geht ganz schnell, passt auch eben zu unserem Antisemitismus und alles. Und das Miteinander ist ja für Mandana und für mich immer besonders wichtig. Und der Artikel, den der Opa mir in den Flur gelegt hat, da heißt es, Neve Shalom ist Hebräisch und Wahat al-Salam ist Arabisch. Und beides heißt Oase des Friedens. Und es ist ein kleines Dorf mitten in Israel. 300 Einwohner hat dieses Dörfchen. Das besteht aus circa 100 Familien zu gleichen Teilen, also Hebräisch, also Jüdisch und Arabisch. Und das gibt es seit den 70er Jahren, das fand ich so faszinierend. Ja, also da gab es also immer schon dieses kleine Projekt, was ins Leben gerufen wurde, um das Miteinander einfach besser auszubauen, um die andere Kultur besser zu verstehen, um einfach, wenn man anders denkt, aufeinander zuzugehen, entweder sich angleicht in der Haltung oder eben den anderen einfach so sein lässt, wie er ist, weil es müssen nicht alle gleich denken, wo kommen wir da hin? Ich meine, gut, Hitler hat davon geträumt, ne? Aber der ist ja eigentlich schon lange weg. Also jeder darf denken, was er möchte und so weiter. So, dieses Projekt gibt es, da heißt es in dem Artikel, jetzt seitdem der Krieg ausgebrochen ist, seit dem 7. Oktober, haben die schon auch ihre Schwierigkeiten, weil die natürlich emotional ihren eigenen Standpunkt haben. Aber sie sagen ganz klar, nur weil es schwierig ist, ist es nicht unmöglich, miteinander klarzukommen. Und das fand ich einfach eine tolle Aussage. Da kann man sich ein Beispiel dran nehmen. Und das darf man einfach nie vergessen. Es geht um ein Miteinander und nicht um ein Gegeneinander. Danke, Opa, für diesen Artikel.
Ja, wunderschön. So ist die Lösung in der Welt. Reicht euch die Hände.
Wirklich, reicht euch die Hände. Und wenn es nach mir geht, ich muss mal kurz auf meinen Zettel gucken, ob ich irgendwas Lustiges vergessen habe. Ja, Babenheimer soll kommen, ne? Es soll echt ein Film, das ist vielleicht eine schöne Einleitung für, es schafft es nicht in unsere TV-Rubrik. Und zwar der Charles Band heißt der, der wird Regie machen. Der ist bekannt für Altmeister der B-Movies. Der hat zum Beispiel Killer Parasit gemacht, da hat Demi Moore mitgespielt, der hat Corona-Zombies gemacht.
Gott,
oder
Titel,
mein Lieblingstitel, Ginger Dead Man vs. Evil Bong. 3,7 Punkte von 10 auf IMDb. Jetzt soll Barbenheimer kommen. Also er macht aus Barbie und Oppenheimer Film. Und das Plakat gibt es schon. D-Cup and A-Bomb.
Nein. Schon wieder witzig.
Wird es nicht in unsere Rubrik schaffen, aber das war die Einleitung für unsere TV-Rubrik.
Die TV-Film-Kino-Serien-Rubrik mit Mandana und Natascha.
Spoiler-Alarm!
Du zuerst?
Okay.
Oder ich?
Also, ich kann sagen, da ich finde, dass die ganze Welt wie wund ist, konnte ich mir definitiv diese Woche nur Sachen angucken, wo ich nur im Ansatz dachte, das könnte was zum Wohlfühlen, zum Entspannen, vielleicht zum Glückstränenvergießen sein. Und sobald ich nur den Trailer gesehen habe und der triggerte mich in irgendeine Richtung, die mich hat angespannt sein lassen, habe ich weitergeschaltet. Also bin ich natürlich hängen geblieben bei einem wunderschönen Film, der da hieß A Beautiful Life. Es ist ein Drama, Melodram. Da geht es um den jungen Fischer Elliot, der eine außergewöhnliche Stimme hat, das gar nicht weiß, von seinem blöden Freund ausgenutzt wird, als Backup so die Gitarre zu schwingen, muss dann aber, weil der natürlich versagt, einspringt bei so einem Gig und wird dort entdeckt von einer ganz bekannten Musikmanagerin. Suzanne heißt die, deren Mann so ein Ultra-Bekannter war. So, und die Tochter leidet sehr unter dem Verlust des Vaters, sie hat sich leider umgebracht, und verliebt sich dann in den, und das ist so eine geile Geschichte, weil dieser Elliot hat so eine Vergangenheit. Seine Eltern sind verunglückt auf dem Schiff und er lebt auf dem Schiff. Und es ist so wahnsinnig die Frage, die Existenzfrage, lasse ich die Vergangenheit hinter der geschlossenen Tür und gehe nach vorne raus in den großen Garten oder gucke ich weiter nach hinten? Ein so wunderschöner Film mit einer mega, mega, mega Message. Kann ich nur empfehlen, A Beautiful Life. Und der Christopher, der singt das auch noch. Also richtig toll.
Die kann ich total verstehen, dass du in so schweren Zeiten nicht noch schwere Filme, das kann ich absolut, bin ich ganz bei dir. Also ich muss auch sagen, dann kommt ich habe zwei Sachen geguckt.
Ich auch.
Und du auch, genau. Und dann kommt nämlich jetzt eins, wo ich sage, Mensch, also da empfiehlt mir ein guter Freund eine Frage der Chemie. Ja. Und genau, ist auf Apple Plus. Es kriegt meine wärmste Empfehlung, definitiv. Sie ist Hauptdarstellerin Brie Larson, spielt Elizabeth Sott. Ist von, kennt man bestimmt, Captain Marvel, ist sie die Captain Marvel-Darstellerin. Hammer, die hat so eine kühle Schönheit, wirklich, Wahnsinn. Der Showrunner ist Lee Eisenberg und den kennt man schon von We Crashed und Little America. Also hier ist natürlich wirklich absolut Qualität gewährleistet. Und das Dumme ist, also es spielt, sie ist Chemikerin, es spielt in den 50er Jahren in den USA. Es ist keine Autobiografie, das heißt, also es gab diese Person so nicht, was es natürlich extrem gut darstellt, wie die Frauen in den 50ern sich ihren Platz erkämpfen mussten in der Gesellschaft, weil sie ist Chemikerin, sie darf als Chemikerin nicht arbeiten, nur als Assistentin. Die Doktorarbeit hat sie abgebrochen aus persönlichen Gründen. Das kommt auch sehr schön raus in der Serie, da wird jetzt nicht gespoilert. Und sie ist auch an, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, ne?
Doch, nee, wieso ist ja unser nicht. Tipp, Mann, klar.
Ja, jetzt aber machen, richtig Spoiler natürlich, ich wollte nur sagen, hätte ich gewusst, wie traurig die vierte Folge ist. Oh. Wow, ich weiß nicht, ob ich sie, es entwickelt
sich dann, Schuster sie bleibt
eine starke Frau, wirklich. Es ist ganz toll. Also eine Frage der Chemie, mein absoluter Tipp, Apple Plus, mal wieder vielen Dank.
Da gibt es jetzt wieder Ärger, ne? Also ich habe noch eine andere Musikschnulze gesehen. In dem ersten Beautiful Life singt dieser Christopher die Hauptrolle, auch singt das selber seine Songs, also tolle Stimme. Jetzt habe ich noch geguckt, I Used to be Famous. Da geht es um so einen, ganz witzig eigentlich, um so einen ehemaligen Boyband-Star. Und der erhält nämlich, der bekommt so einen witzigen Jungen in sein Leben gespült. Das ist so ein autistischer junger Schlagzeugspieler. Und die beiden entwickeln so eine tolle Freundschaft, sodass im Prinzip der ehemals gefallene Star etwas Wahrhaftiges entdeckt in dem, sagen wir mal, normalen Leben und der Junge, der autistische Junge, endlich Zugang ins normale Leben findet und dann auch seinen eigenen Weg geht. Also unfassbar schöne Message auch. Also wenn ihr einfach wollt, dass ihr euch von innen fühlt, als wäre so eine warme Ölemulsion durch euch durchgelaufen, glotzt den Film I Used to be Famous auch auf Netflix, genauso wie A Beautiful Life.
Ah, was auch, mein zweiter Tipp kommt auch von Netflix. Ich habe natürlich schon die... ich habe natürlich schon die Robbie Williams. Genau, Robbie Williams. Ich habe sie komplett durch.
Nee.
Ich habe sie komplett durch.
Spoiler, nicht zu viel.
Nein, ich sag nur so viel. Es ist... es kommt aus der Produktionsfirma Ridley Scott. Also da muss man auch sagen, hat Aliens gemacht und so weiter. Das ist natürlich einer meiner absolut liebsten Regisseure.
Ja, mega.
Da ist also auch hier quasi so. Sie haben Robbie Williams 3 Jahrzehnte begleitet. Das ist unfassbar.
Die gleiche Crew?
Ja, 3 Jahrzehnte. Die Dokumentation krass. Wurde er begleitet. Ich glaube, Joe Perlman heißt der hier, der Regisseur.
Ja, genau.
So 3 Jahrzehnte begleitet und dann haben sie komplett die Doku fertig geschnitten, aber die fertige Doku ist ja dann, wie er sich in seinem Schlafzimmer auf dem Bett mit einem Laptop die Doku anguckt.
Nein.
Also das wird ja dann auch nochmal gefilmt. Das heißt, und wir wissen alle, wie wir reagieren, wenn wir jetzt Fotos aus unserer Kindheit sehen. Wie wir uns entweder freuen, schämen oder es ganz anders einordnen, die Dinge, die wir gesagt haben. Und genau das macht er auch nochmal, ne? Und also muss ich wirklich sagen, es ist so eine schöne Idee, die Doku zu drehen und ihn dann die Doku nochmal abnehmen zu lassen.
Ist es auch 1:1? Glaubst du, es ist nicht gestellt? Er sieht es wirklich das erste Mal, das Material, würdest du sagen?
Es heißt es so, so heißt es in der Presseerklärung und von daher sage ich, ja, das stimmt.
Wie empfindest
Weil wenn ich mich
denn?
Jetzt reinversetze als Fernsehmacher, würde ich mir diesen Moment nicht kaputt machen lassen. Ich hätte ganz klar mit ihm ausgemacht, nee, sorry, ich habe sonst keine authentischen Bilder, wenn ich dir das vorher zeige. Aber ich sag dir eins, Robbie, wenn es irgendeine Reaktion gibt, die du nicht in der Doku haben willst, dann schneiden wir sie halt raus. Aber ich zeig dir kein einziges Bild vorher. Sonst hast du keine gute Reaktion. Ich glaube, das stimmt.
Ich werde es unbedingt gucken, weil Robbie, wir haben beide ja Robbie auch durch unsere Fernseharbeit durch die Jahrzehnte mitbegleitet. Wir kennen so viele Abschnitte. Ich habe ihn selber alleine, glaube ich, 3-mal interviewt. Das ist für mich so eine Zeit, auch unsere Zeit bei Krea, bei Hans Meiser. Das sind unsere wilden Jahre. Ich bin so gespannt, was das mit mir macht. Ich hatte ja seine Musik hatte ich als Opener für meine Sendung, meine erste Sendung bei bei 9 Live, Flash. Da war Robbie Williams jeden Tag der Opener zu meiner Sendung, weil alle wussten, ich bin so ein Hardcore-Fan. Und ich verbinde da ganz viel mit und mich stimmt diese Musik von ihm, katapultiert mich sofort in diese Zeit rein, der Ende der 90er. Und ich bin so wahnsinnig gespannt, wie es ist.
Also wirklich, es ist toll. Ich habe das so durchgeguckt in einer Nacht.
Alle Folgen?
Ich bin fertig.
Krass.
Und da kann ich nur sagen, shame on you, britische Yellow Press. Shame on you.
Wie auch mit unserem armen Beckham mit den Armen.
Beckham fertig gemacht, Robbie Williams fertig gemacht. Das wusste ich überhaupt nicht mehr.
Aber kriegt denn Gary Barlow sein Fett weg, der Ads-Typ? Der hat ja immer Robbie so scheiße behandelt.
Der kriegt so sein Fett
Gott
weg.
Gott sei Dank. Hasse Gary Barlow. Super.
Ja, also das, der kriegt so
ich war immer Fett Team weg. Robbie. Ich hasse Gary Barlow.
Ich hasse und Jan Böhmermann.
Und Jan Böhmermann, diesen riesen, diesen dünnen Körper mit diesem riesen Blasenkopf. Ganz genau.
So. Ich finde, das sind die perfekten Schlussworte.
Sehe ich auch so, mon chéri. In diesem Sinne.
Danke, dass ihr wieder zugehört habt. Danke, dass ihr uns downloadet. Danke, dass ihr so treu wirklich bei uns bleibt. Wir sind jetzt auch schon 3 Jahre dabei. Wie gesagt, Zyklus 145. Wir freuen uns, wenn ihr weiter für uns Werbung macht. Und glaubt uns, wir merken das jedes Mal, wenn die Streams mehr werden. Und deswegen sagen wir wirklich Dankeschön.
Come on, come on, come on, come on. Come on, come on, come on, come on.
Let me entertain you.
In diesem Sinne, wir bleiben uns treu. Servus und Ba-ba-ba. Jetzt muss ich nur den richtigen Knopf drücken, warte.